Faktisch, der Podcast der Wissenschaft.
Einen schönen guten Tag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Claudia Schlembach und ich begrüße Sie herzlich zu Faktisch, dem Podcast, der Wissenschaften will. Einmal im Monat sprechen wir über ein Thema, das es wert ist, in der Tiefe und wissenschaftlich fundiert beleuchtet zu werden. Die Europäische Union hat eine Konferenz zur Zukunft Europas aufgelegt. Ziel ist, die EU zukunftsfest und resilient aufzustellen. Die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger steht im Zentrum. Für die EU-Parlamentarier hat dieses Projekt so hohe Priorität, dass wir heute gleich zwei politische Schwergewichte im HSS-Podcast-Studio begrüßen können. Bei uns ist der Hausherr und Vorsitzende der Hans-Seidel-Stiftung, Markus Färber. Er vertritt Bayerisch-Schwaben in Brüssel und setzt sich im Ausschuss für Wirtschaft und Währung für eine solide Fiskalpolitik ein. Grüß Gott, Herr Färber.
Grüß Gott, Frau Dr. Schlembach.
Begrüßen darf ich auch Manfred Weber. Herzlich willkommen, Herr Weber. Seit vielen Jahren vertritt er seine Heimat Niederbayern in der EU und gestaltet die Politik der Parteienfamilie der EVP als Fraktionsvorsitzender mit.
Dankeschön für die Einladung.
Herr Weber, wie alt waren Sie, als Sie Mitglied des Europäischen Parlaments wurden?
Ich war 31 Jahre alt. Im Jahr 2004 bin ich das erste Mal gewählt worden ins Europäische Parlament.
Und welche Zukunft haben Sie sich damals für die Europäische Union gewünscht?
Ja, ich war seit meiner JU-Zeit geprägt vom Europagedanken. Mich hat das total bewegt und begeistert. Und für mich war spannend, mitzuarbeiten an dem Projekt, neue Schritte zu gehen. Und ich wusste auch, das spürt man auch als Parlamentarier, als Abgeordneter, dass es immer natürlich ein Schritt-für-Schritt-Prozess ist. Am Ende der Tage geht es aber schlicht und einfach um die Frage, ob wir unseren European Way of Life, unsere Art zu leben auf dem Kontinent, in der Welt von morgen verteidigen können. Und da war ich damals und bin heute davon überzeugt, dass wir das nur als Europäer gemeinsam können.
Herr Färber, Sie waren noch jünger als der Herr Weber, gerade mal 29 Jahre jung. Haben sich Ihre Prioritäten und Ziele für die EU von damals und heute verändert?
Natürlich hat sich manches verändert, weil sich die Welt ja auch verändert hat, in der wir leben. Damals war die große Euphorie mit der Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland, auch die Option zu haben, die Erweiterung der Europäischen Union, die Wiedervereinigung dieses Kontinents erreichen zu können. Die Beitrittsverhandlungen damals haben 1993 im Jahr zuvor begonnen. Ich bin 94 mit 29 ins Europäische Parlament gewählt worden. Und auf der anderen Seite hatte ich selber erlebt, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, dass dieses Versprechen 1992 haben wir einen Binnenmarkt in Europa nicht eingelöst war. Ich war damals im Export für eine Maschinenbaufirma tätig und es war wirklich leichter, Produkte nach Asien zu verkaufen als nach Frankreich. Und das war für mich auch so eine Motivationsgeschichte zu sagen, wir können nicht nur über Binnenmarkt reden und nach irgendeinem Plan, Cecchini-Plan hieß der damals, ist der jetzt vollendet und es funktioniert nichts. Und das Thema haben wir immer noch auf der Tagesordnung. Aber wir hatten dann, als Manfred Weber auch ins Parlament kam, natürlich die Aufgabe, die Osteuropäer wirklich zu integrieren. Das war ein mühsames Geschäft. Es hat lang gedauert, bis sie auch in den Strukturen, in den Verfahren drin waren. Wir hatten dann natürlich große Herausforderungen, Weltwirtschaftskrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, jetzt die Pandemie. Und auch da ging es immer wieder darum, europäische Antworten zu finden, die Erkenntnis, Bayern ist stark, Deutschland ist stark, aber gemeinsam sind wir viel, viel stärker.
Dafür ja jetzt diese Zukunftskonferenz, die neue Akzente setzen möchte, auch im Zusammenleben mit den Bürgerinnen und Bürgern. 450 Millionen haben wir, denen nun politische Teilhabe ermöglicht werden soll und vor allen Dingen junge Menschen dazu einladen möchte, eine öffentliche Debatte zu führen. Aber Herr Färber, dank Ihrer langen Erfahrung können Sie sicherlich einschätzen. Wer wird dieses Angebot tatsächlich wahrnehmen?
Ja, ich hoffe natürlich schon alle, weil Europa ist ja jetzt nicht irgendwas Abstraktes, das ein paar Europaabgeordnete oder ein paar Staats- und Regierungschefs betrifft, die sich da regelmäßig in Brüssel treffen und austauschen, sondern alles, was uns antreibt, ist ja am Ende für diese 450 Millionen Menschen gedacht. Und wir wollen mit jeder Entscheidung ja auch einen Beitrag dazu leisten, dass es diesen 450 Millionen Menschen in Europa besser geht. worum es heute ja geht, ist das Ausbalancieren. Ja, was soll Europa machen? Was soll die Mitgliedstaaten noch machen? Wie können wir überwinden, dass da vieles in einer Blockade sich befindet? Wie können wir diese Blockaden auflösen, um den Mehrwert, den Nutzen Europas noch deutlicher für die Bürgerinnen und Bürger zu machen? Und da ist jede Idee willkommen, ob das von Jungen oder von Älteren, von Frauen oder von Männern, von Behindertengruppen oder von Intellektuellen kommt. Jeder hat da einen Beitrag zu leisten. Und genau das wollen wir mit dieser Zukunftskonferenz, wo Manfred Weber uns ja auch aus Bayern mitvertritt, ermöglichen, weil es wäre vermessen, wenn wir als Abgeordnete sagen, wir wissen alles und wir brauchen da keine Hinweise mehr. Deswegen kann ich nur auffordern, jeder soll sich einbringen.
Ja, also Herr Weber, diese Aktivierung der Bürger, die ja jetzt Herr Färber auch schon angesprochen hat, durch die Zukunftskonferenz, ist ja ein wirklich wichtiger Schritt hin zu einer politischen Öffentlichkeit. Etwas, was man der EU immer ankreidet, dass die fehlt, eine europäische Öffentlichkeit. Ist diese Zukunftskonferenz ein weiterführender Ansatz, neben dem, was schon alles gelaufen ist, um wirklich eine nachhaltige Einbeziehung der Europäer und Europäerinnen in den politischen Prozess auf EU-Ebene dann auch zu schaffen?
Ja, absolut. Das Entscheidende ist, gute Politik beginnt mit Zuhören, mit Ernstnehmen, mit Aufnehmen von Ideen, die da sind, von Kreativität, die in der Gesellschaft da ist. Dafür gibt es jetzt die wichtige Online-Plattform, wo schon mittlerweile 3 Millionen Menschen sich beteiligt haben. Wir werden jetzt viele Dialoge vor Ort haben. Es sind alle eingeladen, wie Markus Färber sagte, Gewerkschaften, Jugendverbände, politische Parteien sich zu beteiligen, Veranstaltungen anzubieten zur Zukunftskonferenz. Und das Entscheidende ist eigentlich, wir haben jetzt so seit dem großen Vertragsänderung von Lissabon so 1-2 Jahrzehnte gehabt, wo wir auf den bestehenden Rechtsgrundlage Europa gestaltet haben, aber eigentlich eher im Krisenmodus waren. Euro-Krise, Migrationskrise, der Brexit, jetzt die Corona-Krise. Und die Hoffnung, die wir einfach haben, ist, lasst uns jetzt mal einfach innehalten, lasst uns mal die Gedanken sammeln, diskutieren und wirklich wieder Mut haben, in die Zukunft zu blicken. Was kommt auf uns zu, dass wir zukünftig nicht nur auf Krisen reagieren, sondern dass wir vielleicht sogar die Kraft haben, auf die Aufgaben, die vor uns liegen, vorauseilend richtige Antworten zu geben und ordentliches Management zu machen. Ich bin in den 90er Jahren, damals als junger JU-Mann, bin ich geprägt worden durch Debatten am CSU-Parteitag, wo wir über den Euro gestritten haben und diskutiert haben. Theo Weigel, sehr, sehr stark. Wir brauchen den mit Helmut Kohl gemeinsam. Und andere, die anderer Meinung waren, wo lebendig über die Weiterentwicklung Europas gerungen worden ist und die CSU dann auch mit voller Kraft gesagt hat, wir gehen in die Zukunft, wir wollen das auch. Und solche Weichenstellungen, die, glaube ich, sind jetzt auch wieder notwendig. Und ich persönlich glaube, dass das vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik jetzt der Fall ist. Das sind die ganz großen Fragen, ob wir die Stimme der Europäer in der Welt von morgen weltweit noch hörbar machen, noch durchdringbar machen. Das wird die ganz große Weichenstellung der nächsten 10 Jahre sein.
Lassen Sie uns an dieser Stelle faktisch werden.
Ziel der Konferenz zur Zukunft Europas ist es, den Bürgerinnen und Bürgern der EU ein Forum zu bieten, auf dem sie ihre Gedanken und Ideen austauschen. In 4 Bürgerforen entwickeln seit dem 9. Mai 2021 200 zufällig ausgewählte Europäer Vorschläge zur Weiterentwicklung der EU. Zusätzlich gibt es eine digitale Plattform, auf der alle Europäer ihre Ideen einstellen können. In einem zweiten Schritt werden die Vorschläge in einem 344-köpfigen Plenum aus EU-Bürgern und Vertreter der EU-Institutionen diskutiert. Dann wird der sogenannte Exekutivausschuss der Konferenz ein Abschlusspapier mit konkreten Vorschlägen erarbeiten.
Herr Weber, Sie vertreten als einer von 3 Delegierten das Parlament im Exekutivausschuss der Zukunftskonferenz. Dazu kommen dann je 3 Vertreter aus Rat und Kommission und die 3 Präsidenten oben, die jeweiligen Präsidenten obendrauf. Wer trifft in dieser Konstellation und zu welchem Zeitpunkt Entscheidungen?
Der Exekutivausschuss hat die Aufgabe, das zu organisieren, das Management zu machen. Und wir als Parlamentarier haben dafür gekämpft, dass am Schluss die Entscheidungen im Plenum der Konferenz stattfinden müssen, wo nationale Abgeordnete, europäische Abgeordnete, Zivilgesellschaft, kommunale Vertreter aus den Regionen Europas miteinander am Tisch sitzen und miteinander überlegen, wie es weitergeht. Das ist das Plenum der Zukunftskonferenz, die dann die Entscheidungen fällen soll. Also insofern operativ ist der Exekutivausschuss wichtig, Aber die Entscheidungen müssen dann gewählte Vertreter übernehmen, die ein Mandat von ihren Bürgerinnen und Bürgern haben. Und da hoffe ich, dass wir Kraft haben, weil das wird die entscheidende Frage sein. Gibt es am Schluss eher Formelkompromisse oder haben wir Lust auf Zukunft? Haben wir Lust zu gestalten? Haben wir Lust, in die Zukunft zu gehen? Ich gehe sehr motiviert jetzt in diese Phase rein. Wir sind jetzt am Beginn der spannenden Phase. Die letzten Monate waren von eher technischen Entscheidungen geprägt. Jetzt wird es konkret, jetzt geht es um die Inhalte. Und da freue ich mich drauf, dass wir das jetzt diskutieren können. Aber ich hoffe auch, dass wir dann die Lust und die Kraft haben, wirklich mutig zu entscheiden.
Also Lust und Kraft, mutig zu entscheiden, ist das eine. Aber in welchen Zeithorizonten denken Sie denn, dass solche Entscheidungsprozesse dann auch irgendwann nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch umsetzungsfähig sind?
Wir werden jetzt im Herbst zwei Sitzungen des Plenums haben und dann zu Beginn des Jahres 2022, also nächstes Jahr, dann sehr viele, Januar, Februar, März ist dann was geplant. Dann wird es sehr intensiv werden, sehr dicht werden und wir wollen dann im März einen ersten Text vorlegen können. Warum? Weil auch Emmanuel Macron angekündigt hat, dass er in seiner französischen Ratspräsidentschaft, die nächstes Jahr im Frühjahr, im Januar beginnen wird, dann auch die ersten Ergebnisse der Zukunftskonferenz auf den Tisch des Europäischen Rates legen will. Er will dann auch Debatten anstoßen und ich hoffe auch, dass wir bis dahin in Deutschland eine Regierung haben, wenn wir schauen, wie lange die Regierungsbildung in Deutschland dauern wird, dass wir dann auch gemeinsam deutsch-französisch mit den Partnern in ganz Europa natürlich dann auch Beschlüsse fassen. Die Zeit drängt nämlich etwas. Wir haben nämlich durch Corona in dieser Legislaturperiode 1,5 Jahre verloren. Und wenn wir da wirklich bis zur nächsten Europawahl was erreichen wollen, vorankommen wollen bei wesentlichen Entscheidungen, dann müssen wir jetzt Gas geben. Und das heißt, nächstes Jahr früher müssen wir zu Entscheidungen kommen.
Der Europäische Rat, Herr Ferber, spielt da ja auch eine besondere Rolle in diesem Kontext. Er hat gesagt, die Vorschläge der Zukunftskonferenz sollen nicht dazu führen, dass Verträge der EU geändert werden. Das Parlament hat da mehr Ergebnisoffenheit sich vorgestellt und gewünscht. Und da lässt sich eine Diskrepanz erkennen. Was bedeutet das für die Zukunftskonferenz und was bedeutet es aber auch für die EU?
Ja, zunächst mal sind natürlich die Herren der Verträge die Mitgliedstaaten. Wir sind eine Gemeinschaft souveräner Staaten, die von sich aus freiwillig Souveränitätsrechte auf die internationale Ebene, auf die europäische Ebene übertragen müssen. Und das fällt denen natürlich sehr, sehr schwer. Natürlich können wir in die Geschichte zurückgehen und sagen, mein Gott, es war vielleicht ein Fehler, dass die römischen Verträge den Weg der wirtschaftlichen Integration gewählt haben. Aber das war halt der Weg, der möglich war damals politisch. Der Weg der politischen und der außenpolitischen Union, der ja vorher geplant war, ist ja damals an Frankreich gescheitert. Aber einfach zu sagen, Vertragsänderung darf es auf keinen Fall geben, ist natürlich auch keine Antwort auf die Herausforderungen. Die Welt ändert sich und auch die Europäische Union ändert sich. Die Aufgaben, die mit den römischen Verträgen 1957 beantwortet wurden, sind nicht mehr die Aufgaben des 21. Jahrhunderts oder der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Welche Rolle wollen wir in der Welt spielen? Die Amerikaner bringen klar zum Ausdruck, dass sie sich auf den Pazifik konzentrieren. Joe Biden hat es gerade bei den Vereinten Nationen gesagt. Und Europa muss Antworten geben. Wie gehen wir in unserer Nachbarschaft als Friedensstifter, als Stabilisator um mit unseren Nachbarn? Wie wird unser Verhältnis zwischen USA und China in Handelsfragen sein? Wie können wir den Wandel hin zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft schaffen mit Vorbildfunktion für andere Wirtschaftsräume? Das ist natürlich in den römischen Verträgen nicht beantwortet worden und auch nicht alles im Vertrag von Lissabon. Und deswegen zu sagen, deswegen passen wir die Verträge nicht an, ist mir ein bisschen zu banal. Ganz im Gegenteil, wenn die Not groß war, hat es der Rat sogar geschafft, innerhalb kürzester Zeit Verträge anzupassen, um handlungsfähig zu werden. Und daraus schöpfe ich auch den Optimismus, wenn die Argumente erdrückend sind und wenn die Mehrheiten auch so sind, dass man wirklich merkt, da stehen die Menschen in ganz Europa dahinter, da wird sich auch der Rat, da werden sich auch die Mitgliedstaaten bewegen und da sehe ich natürlich auch unsere Aufgabe als Parlament darin, diesen Druck aufzubauen, dort wo es notwendig ist, auch Vertragsänderungen herbeizuführen.
Weil jetzt im Moment ist es ja so, dass diese Begrenzung des Rahmens vielleicht auch nicht als Motivationsschub für die Bürger zu sehen ist, sich zu beteiligen, wenn von vornherein eingegrenzt wird.
Genau, das ist das Problem. Wenn ich von Anfang an sage, ihr könnt da beraten, was ihr wollt, aber wir ändern nichts, ist nicht unbedingt der Top-Motivator, aber wir als Parlament sorgen schon dafür, dass die Motivationslage passt.
Bleiben wir nur mal kurz bei dem Thema, Herr Weber. Es gibt ja viele Ansätze, die über eine Reform der EU-Verträge diskutieren. Das Thema Spitzenkandidatur ist eines, beziehungsweise die Erstellung der transnationalen Listen. Das ist ja alles noch in der Diskussion, oder auch ein Gesetzesinitiativrecht für das Parlament. Kann aus Ihrer Sicht die Weiterentwicklung der EU ohne solche einschneidenden Veränderungen erfolgreich laufen?
Wir werden jetzt im Herbst zwei Sitzungen des Plenums haben und dann zu Beginn des Jahres 2022, also nächstes Jahr, dann sehr viele, Januar, Februar, März ist dann was geplant. Dann wird es sehr intensiv werden, sehr dicht werden. Und wir wollen dann im März einen ersten Text vorlegen können. Warum? Weil auch Emmanuel Macron angekündigt hat, dass er in seiner französischen Ratspräsidentschaft, die nächstes Jahr im Frühjahr, im Januar beginnen wird, dann auch die ersten Ergebnisse der Zukunftskonferenz auf den Tisch des Europäischen Rates legen will. Er will dann auch Debatten anstoßen. Und ich hoffe auch, dass wir bis dahin in Deutschland eine Regierung haben, wenn wir schauen, wie lange die Regierungsbildung in Deutschland dauern wird, dass wir dann auch gemeinsam deutsch-französisch mit den Partnern in ganz Europa natürlich dann auch Beschlüsse fassen. Die Zeit drängt nämlich etwas. Wir haben nämlich durch Corona in dieser Legislaturperiode 1,5 Jahre verloren. Und wenn wir da wirklich bis zur nächsten Europawahl was erreichen wollen, vorankommen wollen bei wesentlichen Entscheidungen, dann müssen wir jetzt Gas geben. Und das heißt, nächstes Jahr früher müssen wir zu Entscheidungen kommen.
Ja, der Impuls kann ja von dieser Zukunftskonferenz kommen. Und das wäre ja schon mal wunderbar, Herr Färber. Resilienz nach all den Krisen, die EU hinter sich hat, ist nicht ganz ohne Grund zu einem ganz wesentlichen zentralen Thema geworden. Und das Stichwort dahinter ist auch eine krisenfeste Demokratie. Was kann jetzt diese Zukunftskonferenz dazu beitragen?
Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das Sie da geben, weil wir stellen ja fest, wenn Sie das global sich anschauen, wir werden ja nicht mehr Demokratien auf dieser Welt, sondern immer weniger. Und selbst in Europa haben wir es mit Kräften und Tendenzen zu tun, wo Demokratie und demokratische Entscheidungen auch in Abrede gestellt werden. Und das sind natürlich schon die Sorgenkinder, mit denen wir uns da auch beschäftigen müssen. Ist dieses Werteverständnis, das wir als Europäer haben, das sich aus der Aufklärung heraus entwickelt hat, ist das wirklich noch das mehrheitsfähige Modell? Und was müssen wir tun, um es mehrheitsfähig zu halten? Weil es geht ja nicht nur um die Frage der Partizipation bei Wahlen, sondern es geht ja auch darum zu akzeptieren, dass in Brüssel eine Entscheidung getroffen wird, die ich vielleicht als Bundesrepublik Deutschland oder als Freistaat Bayern nicht unbedingt gut finde, aber sie trotzdem akzeptiere. Ja, es ist eine intellektuelle Leistung, die wir in Deutschland auch mal machen mussten, wenn Sie unsere Verfassungsgeschichte sich anschauen. Und wir haben natürlich gerade in den Ländern Mittelosteuropas ist mit einer Orientierungsschwierigkeit, ich will nicht Losigkeit, Schwierigkeit zu tun, nämlich die Herausforderung, was ist aus dem Erlangen der Souveränität in den 90er Jahren geworden, wenn man sich jetzt einem Brüsseler, ja, ich sage mal dieses harte Wort, verdickt unterwerfen muss, wie es dort formuliert wird. Obwohl wir eigentlich demokratische Prozesse sehen, die zu diesen Entscheidungen in Brüssel kommen. Und das wird eine ganz spannende Frage sein, mit der wir uns natürlich auch auseinandersetzen müssen und wo wir auch Antworten finden müssen. Da kann ich das nur unterstreichen, was Manfred Weber auch gerade gesagt hat. Da müssen wir über mehr Demokratie auch auf europäischer Ebene nachdenken. Und da dürfen wir uns nicht verlieren in irgendwelchem Klein-Klein. Eine transnationale Liste ist noch nicht mehr Demokratie. Mehr Demokratie ist, wenn europäische Themen auch wirklich in Europa mit einem starken Parlament entschieden werden und nicht von Verfassungsgerichten der Mitgliedstaaten oder nationalen Parlamenten wieder in Frage gestellt werden können. Und da müssen wir hinkommen. Und das wird eine ganz entscheidende Frage sein. Dann haben wir auch diese Resilienz geschaffen, um in den Stürmen der Weltgeschichte, auch die sind gerade von Manfred Weber sehr gut beschrieben worden, um in diesen Stürmen auch bestehen zu können. Und das Schlimmste, was uns passieren könnte, wenn wir in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts die gleichen Fehler machen wie in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Ja, deswegen brauchen wir diese intellektuelle Leistung, von der Sie gesprochen haben, die wiederum Kommunikation braucht, Transparenz braucht, die ja eventuell durch diesen Zukunftskongress jetzt auch tatsächlich angestoßen worden. Deswegen die abschließende Frage an Sie beide. Was muss denn in Ihrer Sicht passieren, dass Sie sagen, diese Zukunftskonferenz ist wirklich ein voller Erfolg für die EU und damit auch für die Bürgerinnen und Bürger der Union?
Europa kann nur eine gute Zukunft haben, wenn es ein demokratisches Europa ist. Wenn die Menschen spüren, ich entscheide, wie das läuft. Ich entscheide durch meine Stimme, wie Europa, in welche Europa, Richtung sich Europa entwickelt. Das ist die zentrale Botschaft. Wir als Europäische Volkspartei, wir kämpfen für das. Wir haben das beim Spitzenkandidaten, bei Jean-Claude Juncker und dann auch beim letzten Mal mit mir als Kandidaten gemacht und auch versucht. Es hat auch mal Niederlagen, Rückschläge gegeben, aber das Ziel darf man nicht aus dem Blick verlieren. Man muss immer wieder aufstehen und für dieses demokratische Europa eintreten. Und da ist ein Modell jetzt die transnationalen Listen, sind wir als Fraktion sehr skeptisch, weil wir sagen, Abgeordnete sollen möglichst nah am Bürger dran sein, so wie wir das aus den Direktmandaten in Deutschland und Bayern heraus kennen, also seinen Abgeordneten kennen und nicht national, übernational sozusagen, transnational nominiert werden. Das sind aber die Vorschläge, die jetzt von Sozialdemokraten und Liberalen am Tisch liegen. Und wir werden vielleicht neue Ideen einbringen. Wir haben zum Beispiel in der EVP-Fraktion mal darüber diskutiert, ob wir nicht auch die Direktwahl des Präsidenten der Europäischen Union, vielleicht sogar des Rats- und Kommissionspräsidenten in einer Person zusammengeführt, andenken soll. Und daneben ein starkes Parlament. Also wenn man über so die Direktwahl eines Präsidenten der EU reden würde, wäre es natürlich ein extrem starkes demokratisches Signal, Mandat. So eine Person hätte auch die Kraft, gegenüber Joe Biden und gegenüber Xi in China natürlich auch mit Autorität aufzutreten. Also das sind so Impulse, da will ich jetzt nicht sagen, dass das schon beschlossen ist oder so. Ich will nur sagen, über solche Ideen muss man mal nachdenken. Und nicht nur das Klein-Klein sozusagen des Alltags diskutieren, sondern größer denken. Sowohl von der demokratischen Struktur als auch von der Aufgabensetzung, die Europa hat, ist das das Spannende, was ich mir durch den Debattenprozess jetzt wünsche.
Da bin ich dabei, aber will noch einen Punkt ergänzen. Wir haben ja kein Problem, in Europa festzustellen, wo die Probleme sind. Also die Erkenntnisfähigkeit ist hervorragend vorhanden und die Kommission produziert bald jeden Tag wunderbare Papiere, wo die Probleme sauber beschrieben werden. Wo es uns fehlt, ist die Durchsetzungsfähigkeit von Lösungen, wo die Handlungsfähigkeit eben sichergestellt ist. Und wenn Sie mich fragen, welchen Nutzen wollen wir daraus ziehen? Ja, der Nutzen, wenn ich es wirklich so sagen darf, muss sein, dass wir nicht nur die Probleme beschreiben können, sondern dass wir sie auch lösen können. Und das ist momentan für mich das größte Problem auf europäischer Ebene. Wie kann man Egoismen überwinden? Wie kann man gemeinschaftliche Lösungen wieder stärker in den Mittelpunkt stellen, die vielleicht nicht immer 100% einer nationalen Lösung entsprechen, aber doch einen Mehrwert für alle generieren? Und wenn uns das gelingt, dann haben wir wirklich den besten Schritt gemacht, den Europa sich nur wünschen kann.
Ich würde zunächst noch kurz den Gedanken aufgreifen, den Sie formuliert haben, was jetzt notwendig ist, neben Transparenz, Dialog, ist schon auch politische Führung notwendig. Ich komme nochmal auf den Euro zurück, der war ja auch nicht populär. Es war damals mutige Politiker, die Kraft hatten, das Richtige für die Zeit zu machen, damit es 10 Jahre später gut läuft. Und genau diese Führungsleistung, die, glaube ich, brauchen wir wieder. Damit die Konferenz dann erfolgreich ist, braucht man diesen Mut, diese Führungsleistung, braucht man den Willen, in die Zukunft zu blicken und zu schauen. Und damit Europa dann eine gute Zukunft hat, werden wir auch die Identität, das Zusammengehörigkeitsgefühl diskutieren müssen. Weil jenseits von Regeln, von auch demokratischen Strukturen, von all den Fragen, ist das Gefühl, das man dabei hat, eben die Identität, die man mitbringt, was ganz was Wesentliches. Wir haben in Europa Grundsatzdiskussionen über nationale Identität, europäische Identität. Ich meine, wir als Bayern kennen seit Franz Josef Strauß Zeiten den wichtigen Satz, Bayern meine Heimat, Deutschland mein Vaterland, Europa meine Zukunft, das zusammenzudenken, das nicht zuzulassen, dass das auseinandergerissen wird, diese Identitäten. Das ist, glaube ich, ganz fundamental. Das heißt, wir brauchen jenseits von der Technik, von den Inhalten, von Schwerpunkten, von Art der Demokratie, wie wir es praktizieren, brauchen wir ein gutes Bewusstsein dafür, was uns zu Europäern macht. Und wenn das auch durch so einen Debattenprozess gelingt, wenn das herausgearbeitet wird, gerade für die junge Generation, über deren Zukunft wir ja reden, dann wäre viel erreicht.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sitze hier zwei mutigen, engagierten, durchsetzungsorientierten Parlamentariern entgegen, die jetzt ein sehr intensives Gespräch mit uns geführt haben. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ich bedanke mich.
Gerne, Frau Dr. Schlemmer.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei waren, wenn es heißt Faktisch, der Podcast der Wissenschaft. Schalten Sie einfach in 4 Wochen wieder ein. Wir freuen uns.